Wir lassen uns nicht einschüchtern. Wenn ihr eine von uns angreift, werden wir uns gemeinsam zur Wehr setzen. Da auch klar zu machen, hier habt ihr euch mit den Falschen angelegt. Wir werden das so nicht dulden.
Recht interessant. Der Podcast für die Jurabubble von und mit Stefanie Bayrich. Kurz und knackig. Anwälte bedroht man nicht. Liebe Lauscher, anknüpfend an meine letzte Spezialausgabe mit der lieben Sabine Fuhrmann, muss ich heute einfach nochmal nachlegen und die Frage in den Raum stellen, was muss man sich als Organ der Rechtspflege heutzutage eigentlich alles bieten lassen? Oder eben nicht? Ihr alle habt in den Medien verfolgen können, welche Welle des Hasses über die Dresdner Kanzlei hereingebrochen ist, die den späteren vermeintlichen Attentäter von Solingen ein Jahr zuvor im Asylverfahren vertreten hat. Welche Kette von Ereignissen sich nach der medialen Berichterstattung entwickelt hat, dürften auch alle mitbekommen haben. Den presserechtlichen Part dieser Angelegenheit sowie Hilfestellungen für Kolleginnen und Kollegen haben wir in der letzten Episode erörtert, die ich euch natürlich nochmal verlinke. Heute wollen wir uns der strafrechtlichen Seite zuwenden und auch auf diesem Wege nochmal für Sichtbarkeit, Aufklärung und im besten Fall ein wenig Hilfestellung sorgen. Mit mir am Mikro sitzt heute Dr. Kathi Lang, Vorstandsmitglied der Kammer Sachsen und Expertin auf dem Gebiet rechtsextremistisch motivierter Gewalttaten. Liebe Kathi, ich freue mich sehr, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern, auch wenn ich mich heute schon wieder nicht über das Thema freue. Aber ich glaube, wir müssen an der Sache einfach dranbleiben.
Hallo Steffi, schön da zu sein.
Liebe Kathi, ich stelle dich rasch mal vor. Ich habe es eben schon erwähnt, du bist Mitglied im Vorstand der Rechtsanwaltskammer Sachsen. Du bist aber auch Mitglied im Ausschuss Migrationsrecht der Bundesrechtsanwaltskammer. Du hältst Vorlesungen zum Thema Rechtsextremismus und Justiz, bist Mitherausgeberin von Recht gegen Rechts, einem jährlichen Report, der, ich bin nicht ganz sicher, ich glaube seit 2020 erscheint, und an dem auch Ronen Steinke mitwirkt, der auch schon bei mir zu Gast war. Als Rechtsanwältin vertrittst du Betroffene vor allem von rechten, rassistischen und antisemitischen Gewalttaten, unter anderem, das werden viele schon gehört haben, im Verfahren gegen die rechtsterroristische Gruppe Freital, in Verfahren anlässlich des Rohrbombenanschlags auf die Dresdner Moschee und des antisemitischen Attentats von Halle. Und dieses Thema, glaube ich, hast du schon relativ früh für dich entdeckt, denn du hast zum Umgang der Justiz mit vorurteilsmotivierter Gewalt sogar promoviert. Kathi, lass uns über Solingen und Dresden sprechen, beziehungsweise darüber, was danach passiert ist. Denn darum geht's mir heute vor allem. Denn auch du, nicht nur Sabine, sondern auch du vertrittst die Kollegin aus der betroffenen Dresdner Kanzlei. Allerdings mit ein bisschen anderer Zielrichtung als die Kanzlei von Sabine. Und das Tolle ist, auch du darfst über das Mandat sprechen, denn du wurdest extra für diesen Podcast von der Verschwiegenheitspflicht entbunden. Also erzähl mal, worum kümmerst du dich gerade in Sachen Dresden?
Ja, Steffi, wie du ja schon in dem Podcast mit Sabine Fuhrmann berichtet hast, ist die hetzerische Medienberichterstattung über die Dresdner Kollegin nicht ohne Folgen geblieben. Es war so, dass am Samstag nach den Veröffentlichungen in Bild, News und anderen Medien, es war, glaube ich, der 31. August, die rechtsextreme identitäre Bewegung vor der Kanzlei der Kollegin in Dresden eine Kundgebung veranstaltet hat. Sie haben dann dort so mit Kunstblut übergossene Gräber aufgeschüttet, Transparente mit diffamierendem und hetzerischem Inhalt sozusagen aufgestellt. Und natürlich, das war zu erwarten, die gesamte Aktion danach mit einem Video ins Internet gestellt, was dort, und das hast du auch schon erwähnt, immer noch abrufbar ist. Mit der Aktion der identitären Bewegung wurden also sowohl der Name als auch die Kanzleianschrift der Kollegin nochmals und weiter öffentlich bekannt gemacht und der Versuch unternommen, die Kollegin auch in ihrer direkten Nachbarschaft, ihrer Kanzlei bloßzustellen, in den Dreck zu ziehen. In der Versammlung wurde ihr in hetzerischer und verleumderischer Art und Weise vorgeworfen, sie wäre mitschuldig am Attentat von Solingen. So lautete einer der O-Töne beispielsweise, dass die blutigen Spuren bis in ihre Kanzlei reichen würden und dass das Blut der Opfer von Solingen an den Händen der Kanzlei kleben würde. Aber nicht nur das, es wurde der Kollegin auch ganz konkret gedroht im Rahmen dieser Versammlung und des dann geposteten Videos, dass schon dafür gesorgt werden würde, dass sie sich ihre Schuld bewusst werden würde. Ja, das ist eigentlich der große Rahmen und sozusagen das, was dort erstmal stattgefunden hat.
Also was ich ja so mitgenommen habe, ich habe das ja alles sehr genau verfolgt, weil mich das Ganze so betroffen gemacht hat. Ich habe es so empfunden, als wäre ohne die vorherige Presseberichterstattung das alles überhaupt nicht passiert. Und was mich an der Berichterstattung, da muss ich doch nochmal so ein bisschen zurück auf Presse schwenken, so gestört hat, was ich da so vermisst habe, dass irgendwie zumindest ein Hauch einer journalistischen Einordnung stattfindet. Wobei journalistische Einordnung bei den Medien, die du jetzt zitiert hast, ich sage da jetzt nichts zu. Nach meinem Dafürhalten hat das aber einfach komplett gefehlt. Wie siehst du das? Bist du der Auffassung, die Presse hätte da schon irgendwie ein bisschen journalistische Verantwortung gehabt? War das absehbar, was sich dann danach entspinnen wird?
Absolut. Also diese unsägliche Berichterstattung sägt nach meiner Auffassung aktiv an den Grundfesten des Rechtsstaats. Ich bin mal gespannt. Es gibt dazu ja zahlreiche Beschwerden beim Presserat, wie der Presserat da reagieren wird. Die Journalisten und Journalistinnen wussten meiner Meinung nach auf jeden Fall, was da kommen würde. Sie haben mit diesem Artikel den Grundstein für die danach erfolgte rechtsextreme Aktion und Hetze gelegt. Die Journalisten und Journalistinnen wussten, dass die Kollegin allein ihren beruflichen Pflichten nachgekommen ist, dass sie natürlich in gar keiner Weise irgendeine Verantwortung an diesem islamistischen Attentat von Solingen trägt. Dadurch, dass die Bild-Zeitung und auch News sozusagen die Kollegin ja quasi zum Abschuss freigegeben haben, sie so an den Pranger gestellt haben, haben sie die rechtsextreme Szene mobilisiert und tragen damit Verantwortung, was die Kollegin jetzt im Nachgang da erfahren muss, sowohl diese Versammlung als auch die Drohung und Bedrohung, die sie erhält, die Unsicherheit, die Gefährdung, in der sie lebt. Dieses Aufhetzen der rechtsextremen Szene war vorhersehbar für die Medien und eine solche Berichterstattung ist extrem unverantwortlich und hat ganz konkret eine massive Gefährdung der Kollegin in Dresden nach sich gezogen. Aber, und das habt ihr ja auch schon im letzten Podcast sozusagen angesprochen, auch bundesweit dazu geführt, dass Kollegen und Kolleginnen, die im Migrationsrecht tätig sind, nunmehr massiven Bedrohungen ausgesetzt sind.
Ich sehe das ganz genauso. Ich habe auch noch wahnsinnig viel nachgedacht über die ganzen Vorfälle, die mich echt beschäftigen. Und ich bin persönlich auch fest davon überzeugt, dass du das antizipieren konntest, wenn du so veröffentlichst. Weil selbst ich, die ja nicht in dieser Art berichtet, ich veröffentliche was ganz Harmloses auf den sozialen Medien, irgendwas zu Meinungsfreiheit, pro Demokratie. Und ich kann ja an. Also erstens mal die Sekunden zählen, bis was kommt. Und ich weiß dann auch ganz genau, was kommt. Ich habe jetzt gerade gestern ein Video veröffentlicht dazu, dass in Schleswig-Holstein die Arbeits- und Sozialgerichte geschlossen werden sollen. Absolut harmlos, außer dass ich gesagt habe, es ist eine beschissene Idee. Und ich war mir ganz sicher, irgendeiner wird um die Ecke kommen und mir wieder drunter kommentieren, ja, so wird unser Land für die Ausländer kaputt gespart. War meine Befürchtung, dass sowas kommt. Und ich hatte recht. Was soll also kommen, wenn ich auch noch sage, die hat Mitschuld an einem Attentat? Aber ich glaube, strafrechtlich kommst du ja der Presse da nicht bei. Weil selbst wenn wir beide persönlich der Auffassung sind, da ist so eine gewisse Kausalität da, wird man da ja nicht hinkommen. Da bleibt man dann wohl eher bei dem presserechtlichen Bereich. Der Schaden ist jetzt leider unwiderruflich angerichtet. So, es gibt aber ja Möglichkeiten, wegen des Vorfalls vor Ort vorzugehen. Was erwartest du dir von deiner Strafanzeige, beziehungsweise was ist da strafrechtlich aus deiner Sicht im Pott?
Genau, also wir haben erstmal vielleicht, um das nochmal sozusagen ein bisschen darzustellen, wir haben sozusagen im Auftrag der Kollegin Strafanzeige und Strafantrag gegen sämtliche an der Aktion vor der Kanzlei beteiligten Personen gestellt. Wir haben im Übrigen auch die im Nachhinein sie gerichteten Kommentare über Social Media beziehungsweise die drunter Posts auf X zur Anzeige gebracht. Man muss dazu sagen, das ist sozusagen die rechtsextreme identitäre Bewegung. Ein nicht geringer Teil der Personen, die da aufgetreten sind, sind der Polizei bekannt. Wir wissen auch, dass es da bereits sozusagen im Rahmen der Gefahrenabwehr auf einige Personen seitens der Polizei konkret zugegangen wurde. Die strafrechtliche Verfolgung läuft ebenfalls. Und ja, was haben wir für beanzeigt? Ne? Also wir gehen davon aus, dass mit dieser Versammlung und mit diesem Video, was sozusagen im Internet abrufbar ist, eine Strafbarkeit wegen Verleumdung, der Anstiftung zur Bedrohung, der öffentlichen Androhung von Straftaten und dem gefährdenden Verbreiten personenbezogener Daten vorliegt. Verleumdung, weil die Beteiligten wussten, dass unsere Mandantin nicht mitschuldig am Attentat von Solingen ist und auch im übertragenen Sinne selbstverständlich kein Blut an ihren Händen klebt. Anstiftung zur Bedrohung, weil die Versammlungsteilnehmer insbesondere eben auch über die Veröffentlichung des Videos und die fortgesetzte öffentliche Identifizierung unserer Mandantin darauf abzielen, eine bedrohliche Atmosphäre zu schaffen. Wenn man sich dieses Video ansieht, sieht man, dass das darauf abzielt, sozusagen dann auch Dritte anzustiften, Bedrohung und oder andere strafbare Delikte gegen unsere Mandantin zu begehen. Und es besteht unserer Ansicht nach auch so zumindest der Anfangsverdacht, dass hier öffentlich zur Begehung von Straftaten gegen unsere Mandantin aufgerufen wird. Immerhin hat man angekündigt, sozusagen diese Kanzlei, diese Kollegin solle sich ihr, sie würden dafür sorgen, dass diese sich ihrer Schuld bewusst würde. Und schlussendlich vielleicht so ein bisschen eine unbekannte Norm, aber vorhanden, sozusagen Paragraph 126a StGB, sozusagen der Tatbestand des gefährdenden Verbreitens personenbezogener Daten, weil eben durch die fortgesetzte Veröffentlichung des Namens unserer Mandantin der Kanzlei die Gefahr besteht, dass sie gegen sie gerichteten Straftaten ausgesetzt wird, eben aufgrund dessen, dass sie immer wieder namentlich mit ihrer Kanzlei benannt wird und eben daraus Folgerungen für sie entstehen können und das auch Intention des Gesamten sein könnte.
Das finde ich mega gut und ich bin ganz ehrlich, ich liebe ja Strafrecht und ich glaube, so ein bisschen kenne ich mich auch aus, wobei das jetzt nicht so die Straftaten sind, mit denen ich sonst zu tun habe. Die Norm hätte ich übersehen. Definitiv. Finde ich richtig, richtig clever. Und ich habe mir das Video natürlich auch ein paar Mal angeguckt. Und ich habe erst gedacht, wie willst du da konkret eine Person anzeigen? Aber es ist nicht wirklich schwer, das rauszufinden. Und wie du sagst, jetzt auch noch sowieso Polizei bekannt, richtet sich's denn nur gegen diese Person? Oder glaubst du, es wird möglich sein, auch die anderen, man sieht die anderen Beteiligten ja nicht so ganz genau. Man sieht aber so ganz kurz im Bild auch weitere Personen, die dann mit dem Kunstblut oder was auch immer das war, die Gräber dekorieren. Meinst du, da wird man auch rankommen? Sind ja auch schon Polizei bekannt?
Ich gehe davon aus, dass zumindest weitere der anwesenden Personen auch Polizei bekannt sind. Es war jetzt keine große Kunst, sozusagen, die auch weiteren Aktionen zuzuordnen. Und gehe davon aus, dass das nicht nur gegen eine Person ermittelt wird.
Ja, ich habe es jetzt nicht probiert, aber ich gehe eigentlich davon aus, dass wenn du ein bisschen durch die sozialen Medien surfst, was strafrechtlich im Pott ist, das hast du uns jetzt erklärt. Aber was erwartest oder erhoffst du dir von der Anzeige oder deine Mandantin?
Es geht darum, sich sozusagen mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln uns zur Wehr zu setzen und sagen auch den Staat hier in die Pflicht zu nehmen, Strafverfolgung zu betreiben und sozusagen solche Taten nicht straflos stehen zu lassen. Es soll mit dieser Anzeige und auch der Unterstützung dieser Anzeige, die wir bewusst auch ausformuliert haben, die wir sehr bewusst seitenlang begründet haben, ein ganz klares Signal einerseits an die rechte Szene zu senden, zu sagen, wir lassen uns nicht einschüchtern. Wenn ihr eine von uns angreift, werden wir uns gemeinsam zur Wehr setzen. Da auch klar zu machen, hier habt ihr euch mit dem Falschen angelegt. Wir werden das so nicht dulden. Und natürlich auch den Vorlauf an die Strafverfolgungsbehörden zu geben, sagen, so ordnen wir das rechtlich ein, das ist unsere Erwartungshaltung, dass ihr das unter diesen Aspekten verfolgt. Und da muss man vielleicht auch mal positiv sprechen, über Sachsen ja nicht immer nur Positives zu hören, aber aufgrund des traurigen Umstands, dass wir hier ganz lange und sehr massiv schon mit Rechten sozusagen sowohl Hate Speech als auch Gewaltdelikten kämpfen, haben wir hier im Bereich des Staatsschutzes eine relativ gut aufgestellte Polizei und auch Staatsanwaltschaft, die fokussiert in dem Bereich ermitteln. Also wir gehen aufgrund der Erfahrung und der Spezialisierung der Polizei und Staatsanwaltschaft davon aus, dass hier die Ermittlungen schnell zu Ende gebracht werden und auch entsprechende Anklagen schnell erhoben werden. Wir sind einfach der Auffassung, solche Aktionen müssen geahndet werden, wenn Anwältinnen und Anwälte aufgrund ihrer Tätigkeit angegriffen werden, wenn wie hier in Sachsen eben auch dieses Jahr wieder geschehen, demokratische Politiker und Politikerinnen aufgrund ihres Engagements angegriffen werden, wenn hier kein CSD mehr stattfinden kann ohne massiven Polizeischutz, wenn Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte stattfinden, dann müssen wir uns wehren, wir müssen uns da gemeinsam wehren. Das sind Angriffe auf unser demokratisches System und dem werden wir mit allen Mitteln entgegentreten. Und als Anwältinnen und Anwälte nutzen wir das, was wir können, die Waffen des Rechts.
Das hast du so wunderbar gesagt und du rennst bei mir, das weißt du, sowieso offene Türen ein. Und ich freue mich gerade so sehr, weil gerade in kurzer Folge zwei Anwältinnen aus Sachsen und so mega stabil. Das freut mich so wahnsinnig. Und ich glaube, das ist momentan einfach auch so wichtig, dass auch die gesamte Anwaltschaft, nicht nur die Migrationsrechtler, sondern alle Anwältinnen und Anwälte, auch die außerhalb Sachsens, einfach solidarisch zusammenstehen, wenn solche Dinge geschehen. Und das, ich finde es unsäglich. Und du weißt, wie sehr ich mich über die Berichterstattung, diese Vorfälle wahnsinnig aufgeregt habe. Was ich mich aber auch gefragt habe, weil ich merke das im Kleinen, also sehr, sehr harmlos. Aber ich krieg, sagen wir mal liebevoll, ich krieg schon Feedback zu dem, was ich so mache. Ich mag mir jetzt bei dem, was du so machst, gar nicht vorstellen, wie das bei dir aussieht. Deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, ob die Frage, machst du dir Sorgen, dass du jetzt selbst zur Zielscheibe wirst, überhaupt Sinn ergibt, weil du das sowieso bist? Erzähl mal ein bisschen. Also wenn ich mir so, gerade was ich vorhin angeteasert habe, in welchen Verfahren du aufgetreten bist, du hast ja wahrscheinlich sowieso eine Zielscheibe nicht nur auf dem Rücken, sondern wahrscheinlich mitten auf der Stirn.
Also ich habe mich ja bewusst für die Rechtsgebiete, die ich mache, entschieden. So, ich mache seit vielen, vielen Jahren mit sehr vielen engagierten Kollegen und Kolleginnen aus Ost- und Westdeutschland diese Verfahren im Bereich der Nebenklagevertretung für betroffene Rechte rassistischer und antisemitischer Gewalt. Du hast gesagt, vom Terrorverfahren bis hin zu den ganz leider normalen alltäglichen rassistischen Angriffen. So, ich engagiere mich, gebe gemeinsam mit den anderen, ne, du hast gesagt, den Report Recht gegen Rechts jedes Jahr hinaus. Es ist mein Themenfeld und ich wusste, und das ist vielleicht auch der Unterschied zu vielen Kollegen und Kolleginnen, die das Migrationsrecht natürlich auch aus Überzeugung machen, aber wie du es eben gesagt hast, wir wissen, wenn wir uns in diesen Themenfeldern bewegen, in welche Gefahr wir uns bringen, beziehungsweise wie, dass wir da im Fokus auch einer Szene stehen können. Dahingehend sind jetzt Anfeindungen gegen sozusagen unsere Arbeit, gegen mich generell nichts Neues, ne? Ich würde allerdings, und das ist mir schon wichtig zu sagen, dass seit Solingen diese Qualität der Bedrohung schon nochmal eine andere geworden ist. Das stelle ich auch fest, ne? So wie du sagst, sozusagen Social Media ist manchmal so das eine. Das andere ist eben, wenn es sehr persönlich wird. Damit muss jeder und jede von uns sein und ihren Umgang finden. Das haben wir, und ich glaube, das habe ich auch heute deutlich gemacht, wir werden uns von diesen Bedrohungen nicht einschüchtern lassen. Das ist sozusagen, das ist mein originäres Themenfeld, Arbeitsfeld. Wir werden uns weiter gegen Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus einsetzen. Und natürlich werden wir weiter in diesem Bereich Mandate vertreten. So, aber zur Ehrlichkeit gehört dazu, es geht nicht spurlos an uns vorbei. So, wir sind darauf ein Stück weit auch, also wir sind darauf angewiesen und wir machen es auch, weil wir es auch richtig und wichtig finden. Wir bringen alles zur Anzeige und stehen dazu in engem Austausch auch als Kanzlei mit der Polizei.
Es ist richtig und wichtig und ich glaube, es daran führt auch kein Weg vorbei. Ich glaube, das muss man einfach machen. Und du hast eben schon gesagt, wir haben uns da ja sowieso schon drüber ausgetauscht. Auch mit Sabine habe ich drüber gesprochen. Ich bin überzeugt davon, dass die Massivität und auch die Quantität echt zugenommen hat, dieser Bedrohung, gerade Migrationsrechtler. Und es habe ich auch schon erzählt, es liegen mir einige Nachrichten vor und wenn man sich anguckt, welchen Datums die sind, plus minus alle ungefähr eine Woche nach dem Attentat, so die ich jetzt so gesehen habe. Und was ich spannend finde, ist, dass es wirklich Nachrichten im ganzen Bundesgebiet gibt. Also es ist nicht beschränkt auf ein bestimmtes Bundesland. Du bist ja auch hervorragend vernetzt. Kannst du das auch so bestätigen? Hast du da auch so in die Richtung was gehört? Also stellt dir das auch fest? Zum einen den zeitlichen Zusammenhang und dann diese Massivität verteilt über ganz Deutschland?
Also es gibt ja so ein Netzwerk von Migrationsrechtlerinnen und auch da ist der Rücklauf, dass die Bedrohungen bundesweit zugenommen haben, insbesondere sozusagen im Bereich von so Mail-Attacken. Wir haben auch, weil wir das oder sozusagen in so einer solidarischen Unterstützung von Kollegen und Kolleginnen sozusagen jetzt innerhalb der letzten Wochen gemeinsam mit dem Verband der Beratungsstellen für betroffene Rechte rassistischer und antisemitischer Gewalt einen Online-Workshop angeboten für Kollegen und Kolleginnen eben zum Umgang mit solchen Bedrohungen. Und man muss wirklich sagen, der ist auf reges Interesse gestoßen. Es war eine recht spontane Aktion, dass wir es gemacht haben, weil wir sagen, okay, wir müssen und wir wollen das die Kolleginnen einerseits ein solidarisches Netzwerk haben, auf das sie zurückgreifen können, aber wir müssen auch konkret eben über Bedrohungslagen reden. Und da würde ich sagen, das ist natürlich ein extrem bitterer und besorgniserregender Zustand, wenn wir uns als Anwältinnen und Anwältinnen, und auch darauf hatte ja Sabine Fuhrmann schon hingewiesen, zunehmend mit Fragen der Sicherheit unserer Kanzleien auseinandersetzen müssen. Das hat Auswirkungen auf den Arbeits- und Lebensalltag der Kolleginnen. Wir müssen uns, und das ist schon ein großes Problem, das ich sehe, wir müssen uns, und dahingehend, da muss man auch ehrlich sein, wir müssen uns zukünftig fragen, wie viele Kollegen und Kolleginnen halten dem Stand, wie viele sind bereit, unter diesen Bedingungen solche Mandate anzunehmen und besteht hier nicht die Gefahr, dass sukzessive der Zugang zu einer guten Rechtsberatung und Rechtsvertretung für bestimmte Bereiche, Teilbereiche des Rechts, die sich beliebig ausweiten können, auch das hat Sabine sehr bildlich dargestellt, verloren geht. Also wer nimmt dann so eine Mandate noch an? Und das geht los im Migrationsrecht, das wird sich über das Strafrecht fortsetzen. Die Frage, ne, wer vertritt denn noch Vergewaltiger? Auch da kann schnell ein Campaigning kommen. Das kann auf Familienrechtskanzleien übergreifen, die sozusagen queere Regenbogenfamilien betreffen. Das wird uns in der Anwaltschaft, in Bereichen von Mandantschaft betreffen, wo wir aktuell gar nicht drüber nachdenken, aber diese rechten Hasskampagnen zielen auf die demokratische Gesellschaft im Gesamten und die vertreten wir eben in all ihren Teilbereichen. Und das ist wirklich, es macht mir Sorge und ja, wir müssen da ganz stark gegen ankämpfen.
Ja, und ich hatte, genau darüber hatte ich mit Sabine auch gesprochen, als Beispiel Familienrecht. Queere Person kommt dann natürlich on top. Also es wird ja, wenn man das jetzt mal ganz bis zum Ende denkt, nicht nur bis morgen, sondern vielleicht bis nächstes Jahr, darauf hinauslaufen, dass du als Anwalt nichts mehr vertreten kannst, in keinem Verfahren mehr vertreten kannst, wo es um ja eine Gruppe geht, die auf die eine oder andere Art und Weise ausgegrenzt werden soll. Und da kriege ich echt, mir wird schlecht, wenn ich darüber nachdenke, weil all das hatten wir schon, war nicht so doll.
Ja.
Und wie gesagt, ich kann immer nur betonen, die Bundesrechtsanwaltskammer hat ihren Sitz in der Hans-Litten-Straße. So. Wer sich für die Geschichte interessiert, es gibt auch ein ganz tolles Buch darüber. Kann ich nur ans Herz legen. Damit wir so ein bisschen nachempfinden können, weil die Lauscher da draußen wissen ja nicht so, was die Kolleginnen und Kollegen jetzt so bekommen. So ein paar Sachen habe ich angeteasert. Was gehen so aus deiner Wahrnehmung von Nachrichten in den Kanzleien ein? Eher anonym, scheinbar mit Klarnamen. Deckt sich das so ein bisschen mit dem, was ich mit Sabine besprochen hatte? Wir hatten so ein paar Dinge zitiert.
Also was wir von den Kollegen und Kolleginnen hören oder auch selbst erleben, also es ist so die gesamte Bandbreite, ne, von völlig anonymen Social-Media-Reaktionen über so E-Mails, wo wir wissen, okay, das wird wahrscheinlich nicht zurückverfolgbar sein. Es gab an Kollegen und Kolleginnen E-Mails mit Klarnamen und Telefonnummer, wo eindeutig strafbare Inhalte drin waren, also sozusagen Beleidigungen, wo ich mich denke, okay. Und es gibt aber bis hin eben in der Bandbreite von postalischen Zusendungen mit sehr konkreten Mord- und Todesdrohungen, das gibt's alles. So. Und das, wie gesagt, das, da kann man gar nicht sagen, es ist das eine mag mehr sein im Social Media, aber natürlich ist die Frage der Qualität, wenn Briefe verschickt werden, nochmal eine andere.
Das glaube ich auch, weil der damit verbundene Aufwand ist ja viel größer. Das heißt, so ein paar Zeilen ins Handy gehackt hast du ja schnell. Aber wenn sich jemand die Mühe macht, sich hinzusetzen, einen Brief zu schreiben, egal ob am Computer oder per Hand, einzutüten, zu frankieren, wegzuschicken oder auch persönlich einzuwerfen, das würde ich persönlich als sehr viel bedrohlicher empfinden, weil da viel mehr Hassengagement, würde ich jetzt denken, dahinter steckt, als bei so einem kleinen Kommentar auf oder in sozialen Medien, der anonym erfolgt. Also das finde ich schon krass und finde ich auch erschütternd. Was rätst du denn betroffenen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt so angefeindet werden, ganz egal, ob sie Mails bekommen oder Briefe? Hast du noch ein paar ergänzende Tipps zur letzten Folge?
Also, ne, Sabine Fuhrmann hat viele konkrete Tipps schon gegeben. Ich würde es nochmal so auf drei Punkte, die ich sehe, runterbrechen. Das erste, Monitoring und Strafverfolgung. Also wir raten ganz prinzipiell zur Anzeigenerstattung. Und auch zur Meldung an die Rechtsanwaltskammern, damit einfach auch in der Anwaltschaft ein Überblick dazu entsteht. Du hast selber gesagt, ne, ganz viele haben sich bei dir gemeldet und es ist wichtig, dass wir wissen, was in der Breite passiert. Bei der Frage Strafverfolgung anzeigen würden wir dringend dazu raten, sich an die spezialisierten Staatsschutzabteilungen zu wenden, einfach weil die sozusagen einen Blick dafür haben. Ich würde eher davon abraten, jetzt Online-Anzeigen zu machen, auch wenn das schnell getan ist. Aber damit es sozusagen gleich auf dem richtigen Tisch landet, wäre da schon meine Empfehlung, die Staatsschutzabteilung zu nehmen. Das zweite, mir ganz wichtige, organisiert euch Unterstützung. Einerseits in eurem anwaltlichen und persönlichen Umfeld, aber auch in jedem Bundesland gibt es Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Da gibt es einfach Profis, die einen unterstützen können, sowohl in so einer persönlichen, wenn notwendig, Aufarbeitung, aber auch die ganz konkrete Tipps und Tricks für so Sicherheitsmaßnahmen haben. Je nach, das ist wohl ein bisschen in den Bundesländern verschieden, aber viele Polizeidienststellen im Bereich des Staatsschutzes bieten im Bereich des Opferschutzes inzwischen auch sowas wie Sicherheitsüberprüfung an, greift darauf zurück. Und wie gesagt, also sollte es da nochmal ein größeres Bedürfnis geben, kommt gerne über die PRAG auf mich, auf uns zu. Ich habe vorhin schon mal gesagt, wir haben einen Workshop schon mal gemacht, dafür stehen wir auch gerne auch gemeinsam mit den Beratungsstellen nochmal zur Verfügung. Drittens, und das ist tatsächlich, glaube ich, unsere Aufgabe als Arbeitgeber und Arbeitgeberin, sprecht mit euren Angestellten. Die Post, häufig auch die E-Mails, werden zuerst von unseren Angestellten gelesen, sind zwar an uns adressiert, aber der erste Schock entsteht bei den Angestellten. Wir sind als Arbeitgeberin verpflichtet, den Raum zu öffnen, dass unsere Mitarbeitenden über ihre Ängste und Bedürfnisse sprechen können. Und wir sind in der Pflicht, Maßnahmen zu ergreifen, die für unsere Mitarbeitenden, aber auch natürlich für uns selbst, eine Gefährdung auf das Mindestmaß herabsetzen. Also tut das nicht beiseite, sondern sprecht mit euren Mitarbeitenden und ergreift Maßnahmen.
Kathi, drei mega gute Punkte. Vor allem der letzte. Da muss man, ja, denkt man vielleicht in dem Moment gar nicht so vordergründig dran, dass man sich vielleicht auch ums eigene Personal kümmern muss und die so ein bisschen festigen und vorbahnen. Finde ich einen sehr, sehr guten Punkt. Beherzigt bitte diese Tipps und wenn ihr es noch nicht getan habt, hört unbedingt die letzte Episode mit Sabine Fuhrmann nochmal. Da sind auch ganz viele tolle Tipps dabei. Ich verlinke die nochmal in den Shownotes. Und auch heute möchte ich nochmal meinen etwas anderen Call to Action anschließen. Wenn ihr auch solche Drohmails oder Nachrichten erhalten habt, egal ob ihr auf dem Gebiet des Migrationsrechts tätig seid oder nicht, bitte schreibt mir. Habe ich beim letzten Mal schon gesagt, es ist mir völlig egal, eine Mail oder eine DM auf Social Media. Und auch heute wieder der Hinweis, ich kann nicht versprechen, dass ich jede Nachricht beantworte, aber ich werde sie definitiv alle lesen, weil auch wir in der BRAG beschäftigen uns mit dem Thema, auch die Kammern. Und nur so können wir eben sicherstellen, dass wir im Austausch bleiben, dass wir die Lage im Auge behalten und dass wir vielleicht was für euch tun können. Ihr könnt auch gern anonymisiert die Droh- oder Hassnachrichten an mich weiterleiten, weil sowohl ich als auch die BRAG wollen unbedingt was dazu beitragen, dass das Problem nicht nur sichtbar wird, sondern ihr wisst, dass ihr nicht alleine seid und auch Hilfe bekommt. Und auch, wie es Kathi schon gesagt hat, nehmt Kontakt auf zu eurer regionalen Rechtsanwaltskammer. Auch die sollten Bescheid wissen. Dann noch ein paar allgemeine Hinweise. Für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf besucht uns auf www.brag.de, abonniert diesen Podcast. Ich freue mich über jeden neuen Zuhörer da draußen, jede neue Zuhörerin. Folgt mir auf Instagram, Threads und TikTok, natürlich auch YouTube nicht vergessen. Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, klaut mir das Plus und werft einen Blick in BRAG-Mitteilung, BRAG-Magazin, beides digital erhältlich. Und heute wichtig, wie immer, einen Blick in die Shownotes werfen. Da habe ich euch ganz viel zusammengestellt, worüber wir heute gesprochen haben. Liebe Kathi, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns ein bisschen berichtet hast von dem aktuellen oder aus dem aktuellen Mandat. Du weißt, es liegt mir super, super doll am Herzen. Mich beschäftigt das alles sehr genau wie dich. Und ich hoffe, dass wir auch heute noch mal ein bisschen dazu beigetragen haben, alles ein bisschen sichtbarer zu machen. Danke für euren Einsatz. Auch das mit dem Workshop finde ich toll. Und ich hoffe, wir konnten ein bisschen was dazu beitragen. Ich danke dir für deine Zeit. Und wenn du magst, kannst du auch noch einen kleinen Schlussappell anschließen.
Steffi, danke. Wir hatten darüber schon mal gesprochen. Ich finde es wirklich sehr unterstützend und so vielen Dank an dich und auch die PRAG, dass ihr das Thema so ernst nehmt. Es ist einfach enorm wichtig, dass die Kollegen und Kolleginnen, die solchen Angriffen ausgesetzt sind, nicht alleine dastehen. Und unser großes Glück als Anwälte und Anwältin ist ja, dass wir mit unserem geballten rechtlichen Know-how uns da eigentlich noch ganz gut zur Wehr setzen können. Aber es müssen wir halt gemeinsam tun. Und ich würde jetzt mal sagen, so ein bisschen in diesem Sinne, lasst uns gemeinsam mit den Waffen des Rechts die Demokratie verteidigen und stärken. Und hoffentlich sehen wir da sozusagen wieder einer fröhlicheren Zukunft entgegen. Gerade auch hier in Sachsen, Thüringen, Brandenburg und diesen Bundesländern.
Das war das perfekte Schlusswort. Kathi, ich danke dir sehr. Auf bald.
Ciao.